Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir haben eben von unserer Hoffnung und unserem Vertrauen zu dir gesungen. Nicht vergeblich kommen wir, wenn wir auf dich hören. Nicht vergeblich wird dein Wort unser Herz durchdringen. Und so bitten wir dich, Herr, hilf uns, offen zu sein für dein Wort und segne du unser Reden und Hören. In Jesu Namen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wer kennt sie nicht, die klassische Aschenputtel-Geschichte? Eine arme, unbedeutende, junge Frau wird durch eine Verkettung glücklicher Umstände zu einer Prinzessin. Was für eine traumhafte Geschichte. Und so überrascht es gar nicht, dass auch Hollywood dieses Thema schon in unzähligen Varianten sich zu eigen gemacht hat. Zum Beispiel in der Komödie Plötzlich Prinzessin. Die junge Anne Hathaway spielt hier ein 15-jähriges Mädchen, in der Schule eher eine Außenseiterin, optisch Modell, grauer Schwan. Aber sie erfährt plötzlich und völlig überraschend, dass sie Thronerbin eines europäischen Zwergenstaates ist. Eine klasse Sache für sie und für ihren sozialen Status. Denn auf einmal ist sie finanziell unabhängig und natürlich auch für die Jungs viel attraktiver. Aber dieser Statuswechsel bringt auch einiges an Problemen mit sich. Denn auf einmal muss dieses junge Mädchen sich mit Staatsoberhäuptern treffen, Bankette ausrichten, Empfänge geben und hat doch überhaupt gar keinen Plan, wie das geht und wie man sich überhaupt zu solchen Anlässen zu verhalten hat. Und so sind viele, viele Stunden Benimm- und Etikettunterricht nötig, bis sie ihrer Aufgabe gewachsen zu sein scheint. Plötzlich Prinzessin. Dieser Titel könnte auch für unser Dasein als Christen gelten. Denn machen wir uns doch nichts vor. Bevor wir Gott kennengelernt haben, waren wir doch alles andere als ein Teil der oberen 10.000. Wir waren von Gott getrennt und hatten doch auch nichts vorzuweisen, was ihm gefallen könnte. Und dann kommt Gott auf einmal daher, spricht uns die Worte des Wochenspruchs von heute zu. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und adelt uns so. Er macht uns plötzlich zur Prinzessin oder beziehungsweise zum Prinzen. Halt zu einem echten Königskind. Und ich denke, auch wir stehen da manchmal so wie der Ochs vorm Berg oder wie die Prinzessin vor dem Thron und wissen gar nicht, was es denn jetzt überhaupt bedeutet, als Königskinder zu leben. Aber glücklicherweise ist der erste Petrusbrief hier geradezu eine Fundgrube im Hinblick auf die Frage, was es bedeutet, von Gott zu seinem Kind gemacht worden zu sein und was es für Konsequenzen hat, plötzlich geadelt worden zu sein. Und so lasst uns hören auf dem Predigttext aus dem ersten Petrusbrief. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 10. Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben. Aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu willen, nimmt Gott dieses Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, einen ausgewählten, kostbaren Grundstein werde ich in Jerusalem legen. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Wertvoll ist dieser Stein für euch, die ihr auf Jesus Christus vertraut. Aber für die, die ihn ablehnen, gilt: Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. An ihm stoßen sich die Menschen. Er ist zum Felsblock geworden, an dem sie zu Fall kommen. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher habt ihr nicht zu Gottes Volk gehört, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist wirklich der Hammer. Wir sind auserwählt und das nicht zu knapp. Was haben wir eben gehört? Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Ja, dieser erste Teil des Vers 9 hat eine ganz wichtige Wirkungsgeschichte. Es waren nämlich diese Worte, die Martin Luther dazu brachten, mit der Priesterkirche im Katholizismus zu brechen und das allgemeine Priestertum aller Gläubigen zu verkündigen. Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Dieser Begriff mag uns vertraut vorkommen, aber was genau bedeutet er? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss man sich erst einmal klar machen, was überhaupt ein Priester ist. Im Alten Testament waren die Priester die Menschen, die für die Gottesbeziehung des Volkes zuständig waren. Natürlich war der Einzelne in der Verantwortung, sich an Gottes Regeln und Gesetze zu halten. Aber alles, was den Umgang mit Gott anging, lag in der Hand der Priester. Der Priester stellte durch Gebete und Opfer den Kontakt zu Gott her. Er war es, der das Heilige im Tempel betreten durfte. Nur der Priester hatte die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Nur durch ihn konnte der Otto-Normal-Judäer in Verbindung mit seinem Gott treten. Der Priester war für Vergebung, Versöhnung, schlichtweg für alles zuständig, was es mit dem Glauben auf sich hatte. Und ohne den Priester war der normale Bürger verloren. Keine Chance für eine eigene Beziehung mit Gott. Ja, und in diesem Licht ist Vers 9a doch eine echte Sensation. Ihr aber seid das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Wir alle sind Priester Gottes. Wir haben keinen Mittler mehr nötig. Wir dürfen selbst zu Jesus kommen, dürfen Gott direkt begegnen. Auf der einen Seite haben wir das wahrscheinlich schon so sehr verinnerlicht, dass es uns jetzt als gar nichts Besonderes mehr erscheinen mag. Aber auf der anderen Seite erwischen wir uns bestimmt doch oft genug noch dabei, dass wir doch noch ein kleines bisschen im priesterlichen Denken des Alten Testaments feststecken. Oder ist es nicht selbstverständlich, dass der Herr Pfarrer beim Hausbesuch noch abschließend betet? Schließlich ist er ja der Profi. Und überhaupt, wenn jemand krank ist, dann soll der Hauptamtliche doch gefälligst für ihn beten. Schließlich hat er ja den direkten Draht. Der Verfasser des ersten Petrusbriefes würde bei Gedanken wie diesen berechtigterweise mit dem Kopf schütteln. Denn für ihn steht eins fest: Wir brauchen keine Profis, die alleine berechtigt sind, für andere Menschen eine Beziehung zu Gott herzustellen. Liebe Geschwister, versteht mich bitte an dieser Stelle nicht falsch. Ich will mich hier nicht gegen Hauptamtliche aussprechen. Im Gegenteil, ich bin zutiefst dankbar, dass wir in unseren Gemeinden Pfarrer haben, die ihre Kraft und Zeit ganz für die Arbeit im Reich Gottes einsetzen. Aber, und darum geht es dem Verfasser unseres Predigttextes, das stellt sie nicht über andere Christen. Hauptamtliche Arbeit ist nicht per se wertvoller oder vollmächtiger als die von jedem anderen Christen. Was hält uns also davon ab, Verantwortung zu übernehmen, andere Geschwister zu segnen, füreinander zu beten, Hilfe zu suchen und zu geben, Vergebung zuzusprechen? Natürlich muss und kann nicht jeder alles machen. Ich halte es auch für ganz wichtig, dass wir unseren Gaben entsprechend arbeiten. Schließlich hat jeder seine Gaben und natürlich auch seine Grenzen. Aber innerhalb dieser Grenzen sollten wir diese Berufung Gottes, diesen Adelsspruch annehmen und uns nicht hinter irgendwelchen Profis verstecken. Schließlich sind wir die königliche Priesterschaft. Und wenn wir nun noch auf die anderen Attribute schauen, die uns in diesem Vers zugeschrieben werden, ja, da wird das noch viel besser. Wir sind das heilige Volk. Ja, genau das wird hier festgestellt. Wir sind das heilige Volk. Hier steht nämlich nicht, versucht alles, strengt euch an und wenn alles gut geht, dann könntet ihr vielleicht unter Umständen das heilige Volk werden oder zumindest ein bisschen. Nein, das steht hier nicht. Wir sind das heilige Volk und das unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Wir sind das heilige Volk. Ebenso, wie wir das Haus des Königs sind. Damit ist natürlich nicht ein Palast, also ein Gebäude gemeint. Das Haus einer Person, das war im damaligen Sprachgebrauch die Familie einer Person mit allem, was dazugehörte. Und dieses Haus hatte den gleichen Status wie der Hausherr. Die Kinder des Hausherrn standen auf der gleichen sozialen Stufe wie der Hausherr selbst, egal wie sie sich verhalten haben. Und das gilt auch in diesem Zusammenhang. Wenn da also steht, dass wir das Haus des Königs sind, heißt das, dass wir zum Hausstand Gottes gehören. Sprich, wir sind seine Kinder. Und der König, das ist klar, der ist adelig. Und damit sind wir es auch. Als Königskinder haben wir diesen Status von unserem Vater im Himmel verliehen bekommen, unwiderruflich. Und an diesen Status schließen sich, frei nach dem Sprichwort Adel verpflichtet, auch Anforderungen und Erwartungshaltungen an. Also, liebe Geschwister, wie soll denn jetzt dieses Leben von Prinzessinnen und Prinzen, von Königskindern aussehen? Ganz grundsätzlich lassen sich die Anforderungen, die hier in unserem Text an Königskinder herangetragen werden, in zwei Klassen, in zwei Kategorien einteilen. Nämlich auf der einen Seite Dinge, die man auf gar keinen Fall tun sollte. Und auf der anderen Seite Sachen, die man in jedem Fall tun sollte. Zunächst sollte man also wissen, was man als Königskind in jedem Fall unterlassen soll. Diese No-Gos zu kennen, ist nämlich sehr wichtig. So ist es wahrscheinlich Prinz William und seiner Frau Herzogin Kate absolut klar, dass man sich bei einem Staatsempfang nicht öffentlich in der Nase bohren sollte. Das gehört sich einfach nicht und wenn man sich überlegt, was es für einen Aufschrei vor 2 Wochen bei Jogi Löws Griff in die Hose gab, dann mag man sich doch gar nicht vorstellen, was die englische Yellow Press mit einem Foto von einem in der Nase bohrenden Prinzen machen würde. Ja, No-Gos zu kennen, ist wichtig. Und wir alle kennen solche Dinge, die man als Normalbürger einfach nicht tun sollte. Und viel mehr gilt das ja wohl noch für Personen des öffentlichen Interesses. Und eine Liste mit No-Gos, die nicht zu einem Leben als Königskind passen, die findet sich im ersten Vers. Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Aber leider, das wissen wir, gibt es das alles. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung, trotz Ermahnungen wie dieser, immer noch viel zu oft in unserer Welt. In Familien, unter Kollegen, ja, und leider auch immer wieder in Gemeinden. Umso mehr gilt es hier dran zu arbeiten. Denn sowohl für den Verfasser des Briefes als auch hoffentlich für uns ist doch klar, dass all dies absolut gar nicht zu unserem Status als Königskinder passen will. Abgesehen davon wirkt eine Gruppe, in der zum Beispiel Bosheit und Neid an der Tagesordnung stehen, alles andere als einladend. Aber für Königskinder ist es eben nicht nur wichtig zu wissen, was sie nicht tun sollten, sondern eben auch, was sie tunlichst machen sollten. Und so nennt unser Text zwei elementar wichtige Dinge, die jedes Königskind Gottes zu eigen sein sollten. In Vers 2 findet sich die erste Sache. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Ich finde es wirklich unglaublich, wie vehement ein Säugling seinem Hungergefühl Ausdruck verleihen kann. Wie penetrant und lautstark er nach Nahrung verlangen kann. Und ich durfte es bei unserem Sohn live erleben. Wenn ein kleines Kind Hunger hat, dann gibt es nichts anderes auf der Welt für ihn. Dann wird geschrien, geschmatzt, gestrampelt und gegrunzt. Da kann die Welt nebenbei untergehen. Ganz egal. Hauptsache, es gibt endlich die heiß ersehnte Milch. Und dieses Sehnen, dieses Fordern, diesen Schrei nach Nahrung sollen auch wir haben, wenn es um Gottes Wort und Unterweisung im Glauben geht. Nur haben wir das? Denken wir uns am Sonntagmorgen, ja, endlich ist wieder Gottesdienst, endlich wieder neue Infos über Jesus. Oder doch eher, oh je, schon wieder eine Woche rum, also stehen wir mal auf. Oder ganz besonders, eieiei, nach dem Fußballspiel gestern ist das heute vielleicht nochmal besonders schwer, in den Gottesdienst zu kommen. Freuen wir uns auf der einen Seite darauf, in der Bibel zu lesen, sie zu durchforsten, sie zu erforschen, nach Gottes Willen zu suchen? Oder ist die stille Zeit immer mehr Krampf und Zwang, so still, dass sie nur von regelmäßigen Schnarchlauten unterbrochen wird? Oder findet sie gar ein schlechtes Gewissen nach dem anderen verursachend gar nicht statt? Liebe Geschwister, ich persönlich kenne beide Seiten. Ich kenne Zeiten, da kann ich es kaum erwarten, dass es endlich wieder Sonntag ist. Aber auch, wo ich mich zum Gottesdienst quälen muss. Ich kenne das Gefühl, dass, wenn ich die Bibel aufschlage, mich die pure Freude überkommt. Aber eben auch, dass Bibellesen, gelinde gesagt, stinklangweilig ist. Dabei werden wir ja auch oft von äußeren Faktoren beeinflusst. Nehmen wir doch zum Beispiel den Gottesdienst. Ich weiß, dass hier in der Stephanuskirche Woche für Woche viel getan wird, um Gottesdienste so zu gestalten, dass man hier gerne hinkommt, dass man hier gerne seinen Hunger nach dem Wort Gottes stillt. So wie heute, Kyrie und Gloria mit dem liturgischen Chor, ein Vortragslied von United und auch noch der leckere Kaffee im Anschluss an den Gottesdienst. All dieser Einsatz, der ist auch so wichtig. Und wir als Gemeinden wollen es doch auch in unseren Gottesdiensten jedem ermöglichen, dass sein Hunger so gut wie möglich gestillt wird. Und am liebsten jede Woche mit einem Festmahl. In der Gemeindearbeit machen wir aber natürlich die Erfahrung, dass nicht jedem alles gefallen kann. Aber ich halte es für enorm wichtig, hier am Ball zu bleiben. Und auch ruhig immer mal wieder etwas Neues auszuprobieren, damit wir uns alle diesen Hunger, der hier so toll beschrieben wird, dass wir uns diesen Hunger so gut es geht bewahren. Es gibt noch eine weitere Aufforderung an die Königskinder in unserem Text. Und die ist ganz kurz und knackig. In Vers 4 heißt es, kommt zu ihm. Das klingt vielleicht banal, aber wir reden hier doch von unserer allerersten Staatspflicht. Zu Jesus kommen. Vor 3 Wochen war das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn hier in der Stephanuskirche Grundlage der Predigt. Für eben diesen verlorenen Sohn ist am Ende der Geschichte eins klar. Zu meinem Papa kann ich kommen, wenn es mir schlecht geht. Und das, obwohl ich das überhaupt nicht verdiene. Mein Eindruck ist, dass auch viele Christen es viel zu oft versuchen, mit ihrem Leben erst einmal alleine klarzukommen. Und dass wir viel zu selten die Nähe des himmlischen Vaters suchen, der doch mit ausgestreckten Armen uns entgegenrennt. Dabei wissen wir es doch, wie gut das tut und wie elementar wichtig die direkte Verbindung zu Jesus in jeder Phase unseres Lebens ist. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Und es ist ja auch nicht so, dass wir unseren Herrn nur einmal irgendwie sehen, ihm nur einmal begegnen, in dem Moment, wo der Glaube zu uns kommt. Nein, Jesus möchte fortan der wichtigste Bestandteil unseres Lebens sein. Darum sollte es für uns doch selbstverständlich sein, dass wir immer und immer wieder zu ihm kommen. Egal, wie es uns auch gehen mag, Jesus ist immer der richtige Ansprechpartner für uns. Soweit zu den Anforderungen an uns Königskinder. Adel verpflichtet also. Und deshalb möchte ich zum Schluss noch auf die wichtige Mission eingehen, die uns übertragen worden ist, in dem Moment, in dem wir unseren neuen Status als Königskinder erhalten haben. So wie Prinz William und Herzogin Kate die Aufgabe haben, ihr Land auf die beste Art und Weise in der Öffentlichkeit zu repräsentieren, haben auch wir, die Königskinder Gottes, eine klare Mission, die aus unserem Auftrag entspringt. Sie findet sich im 2. Teil von Vers 9. Dort heißt es: Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Der Grund, warum wir also auf der Erde sind, lässt sich meiner Meinung nach in 2 Punkte zusammenfassen. Wir sind hier, um Jesus nachzufolgen und um Menschen von ihm zu erzählen. Und dieser Vers betont den 2. Teil. Wir sollen den Menschen die großen Taten Gottes bekannt machen. Wir sollen ihnen erzählen, wie groß diese ganze Sache mit Jesus ist. Und wir sollen auch nicht müde werden, es immer und immer wieder zu tun. Einfach, weil es auch ein Herzensanliegen Gottes ist. 2 kurze Aspekte scheinen mir da besonders wichtig zu sein. Zum einen, wir sollen anderen Gottes große Taten verkündigen und nicht Regeln, Gesetze und Verbote. Unser Auftrag ist es, von Gottes Liebe zuerst zu reden, die er uns in Jesus Christus zeigt. Unsere Aufgabe ist es, Gott groß zu machen, seine Gnade und Vergebung zu betonen, seine unermessliche Geduld. Ich finde es immer schade, wenn Christen vor allem durch Verbote, Kritik und Genörgel auffallen. Denn genau das ist doch nicht unsere Aufgabe. Wir sollen von Gottes großen Taten reden. Lasst uns also genau das tun. Der 2. Aspekt. Es ist der Job von uns allen. Ihr erinnert euch. Priestertum aller Gläubigen. Menschen von Jesus zu erzählen, kann nicht an hauptamtliche Mitarbeiter oder einen Ausschuss delegiert werden. Jeder von uns ist verantwortlich dafür, den Menschen in seinem Umfeld von Jesus zu erzählen. Jeder, ohne Ausnahme. Aber das Tolle und Tröstliche daran ist doch, dass wir uns in unseren Gemeinden dabei gegenseitig unterstützen können. Also, schwärmt von Jesus und seiner Liebe, von seinen großen Taten, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Er ist das Zentrum der Geschichte. Ladet ein zu Orten und Veranstaltungen, wo von ihm die Rede ist. Und dann dürfen wir hoffen, dass es nicht vergeblich sein wird. Wir dürfen hoffen, denn wir als Gottes Königskinder haben einen Auftrag. Lasst ihn uns wahrnehmen, sodass mehr Menschen um uns herum durch uns mit Jesus in Berührung kommen. Denn Adel verpflichtet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.